ja, diese Predigt von Johann Gerhard Onken aus dem Jahre, weiß ich nicht, wann er diese Predigt gehalten hat, aber er lebte von 1800 bis 1884. Und für alle, die ihn nicht kennen, er gilt als der Begründer der kontinentaleuropäischen Baptisten, also der Baptisten auf dem Kontinent. Und diese Predigt, die er gehalten hat, ist überschrieben mit „Der Fluch der Sünde“. Der Fluch der Sünde. Und er legt den Vers aus Sprüche 14,34. Wer das mit aufschlagen möchte, Sprüche 14,34. Dort heißt es in der Lutherbibel, die diesem Text zugrunde liegt: „Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben." Und in der Elberfelder Übersetzung ist es ein bisschen anders, aber wir lesen es auch aus dieser Übersetzung noch einmal vor. Dort heißt es: „Gerechtigkeit erhöht eine Nation, aber Sünde ist die Schande der Völker." Eine leicht andere Ausdrucksweise für aber den gleichen Inhalt. Ja, Sünde. Also bezeichnet der Geist des Herrn in den göttlichen Urkunden, also der Schrift, dieses Ungeheuer, welches auf allen Gebieten der Schöpfung Gottes, soweit die Bibel uns darüber Auskunft gibt, die schauerlichsten Verwüstungen angerichtet hat. Schon vor der Erschaffung der Erde machte die Sünde ihren tödlichen und zerstörerischen Einfluss geltend unter den Reihen der himmlischen Heerscharen, von denen es heißt: „Die Morgensterne loben einander und es jauchzen alle Kinder Gottes." So beschreibt es das Buch Hiob in Kapitel 38, Vers 7. Ja, es war so, dass ganze Legionen intelligenter Wesen, geschmückt mit Herrlichkeit und mit Weisheit, umgeben von der Liebe und der Güte Gottes, diese Fürstentümer des Himmels, die Gott für sich selber geschaffen hatte, dass diese Geschöpfe in Sünde fielen und eine Empörung wider ihren Herrn und Schöpfer anzettelten. Sie wurden um ihres Hochmutes willen von ihrer Höhe herabgestürzt. Und Gott in seiner Heiligkeit und in seiner Gerechtigkeit, er war gezwungen, eine Nacht zu schaffen, die für alle Ewigkeiten von keinem Lichtstrahl erhellt werden sollte. Eine Nacht, eine ewige Nacht, eine Hölle. Die Empörung dieser einst heiligen Engel hat jenen Ort des Schreckens ins Dasein gerufen. Sie sollte dienen als eine Behausung für sie in ihrem gefallenen Zustand. Und eine Folge ihres Abfalls ist das Feuer. Das Feuer, von dem es heißt, bereitet dem Teufel und allen seinen Engeln. Ein Feuer, welches nicht gelöscht werden kann, nicht durch alle Meere, Flüsse und Seen, die es gibt, und das nicht in Ewigkeit. Nachdem die Sünde das Werk der Zerstörung in diesen lichten Himmelshöhen veranstaltet und vollbracht hatte, bahnte sie sich den Weg zu Gottes Menschen. Sie drang ein in das Eden dieser irdenen Schöpfung. Von deren ursprünglicher Herrlichkeit und diesen gigantischen Formationen ihrer Gebilde können wir uns in diesem jetzigen und fluchbeladenen, verkümmerten Zustand keinen Begriff mehr machen. Und wovon diejenigen nur ein schwaches Bild bekommen, die sich die vorsintflutliche Erde zum Studium machen. Wie erhaben ist schon die einfache Erzählung dieses Werkes der Schöpfung, welches wir auf dem ersten Blatt der Bibel zu ganz Anfang des ersten Buches Mose lesen können. Es ist sicherlich nicht ohne Bedeutung, dass nach jedem Tagewerk, wo wir lesen, was Gott geschaffen hat, dass dort eine Pause gemacht wird und es heißt von dem großen Baumeister, dass Gott alles ansah, was er gemacht hatte und es war gut. Und am Ende sagt er, es war sehr gut. Alles, was die Hand des Herrn geschaffen hatte, es strahlte von seiner Allmacht, seiner Weisheit, seiner Güte. Seien es die Sterne am Firmament, seien es die Berge, die Täler, die Vögel in den Lüften, die Tiere auf dem Felde, die Fische im Meer, die Bäume und die Blumen, sie alle trugen das Gepräge des von Gott Erschaffenen. Sie alle vereinigten sich zu einer Jubelharmonie und sie verkündigten, dass alles, was Gott geschaffen hatte, sehr gut war. Schaut der Herr aber jetzt herab auf die Schöpfung, die einst so sein Lob verkündigte, was erblickt da sein heiliges Auge? Was wir vorhin gesungen haben, das ist natürlich in dem Gottesdienst von damals gewesen. Dein Edens Garten blüht nicht mehr, verwelkt durch Sündenhauch ist er durch Menschenschuld verloren. Dein Edengarten blüht nicht mehr. Er ist verloren. Das Erste, was der Satan durch seinen eigenen tiefen Sturz zu verwirklichen suchte, es war der Ruin dieses ersten heiligen und unschuldigen Menschenpaares. Wie er es zum Unglück Tausender jetzt noch viel zu gut zu tun versteht, so nahte er sich auch diesen ersten unseren unschuldigen Stammeseltern in Lichtgestalt. Und er versprach ihnen mehr Erkenntnis und mehr Genuss, wenn sie doch nur die Hand reichen würden zu dieser verbotenen Frucht und davon essen würden. Und er hatte alle möglichen trügerischen Vorspielungen in der Hinterhand und er wusste, wenn er es schaffen würde, Gottes Bild in ihrer Seele zu verdunkeln und ihn, den Unwandelbaren, zum Lügner zu machen, indem er Zweifel in ihnen weckte, ob es denn wahr wäre, was er gesagt hatte, welches Tages ihr davon esset, werdet ihr des Todes sterben. Und ja, es ist ihm gelungen. Über seine Erwartungen gelungen. Oh, welch satanischer Jubel mag in der Hölle ausgebrochen sein, als der Teufel solche Sache siegreich gegen Gott ausgeführt hatte. Oh, welcher Triumph der bösen Geister dort unten, als die Erde, dieser Lustgarten, wo Gott wandeln wollte mit seinen Menschen, als dieser nur noch Dornen und Disteln hervorbrachte. Welch größerer Triumph, als diese Menschen, die in Gottes Ebenbild geschaffen worden waren, von der Sünde vergiftet, nicht mehr Kinder Gottes bleiben, sondern wie der Herr, der uns immer beim rechten Namen nennt, die ganze Sündenbrut, also alle Menschen nun bezeichnet, Kinder des Teufels. Und er spricht zu ihnen, können es nachlesen in Johannes 8, ihr seid von dem Vater, dem Teufel. Dort brachen die Fluten des Elends unaufhaltsam herein über unsere schuldbeladene Erde. Der Jammer dieser Welt, die Armut, die Not, die Kriege, die schlauen Kniffe, welche die Menschen aufreiben und die Luft mit ihrem Wehklagen erfüllen, was alle Menschen ausrufen, woher kommt dies alles? Hört, hört, was der Mund des Herrn, der nicht lügen kann, was er dazu spricht. Die Sünde ist der Leute Verderben. Sprüche 14, 34. In der Sünde wurzelt jedes Weh, jedes Ach, jedes Leid, was diese Welt zu einem riesigen, großen Lazarett macht, sowohl leiblich als auch geistlich. Wohl hofft der Mensch in diesem Leben noch, der gottlose Mensch, mit dem Tode noch Erlösung zu finden von irdischer Not. Wie viele? Doch ach, die geistliche Trübsal ist für den unbegnadigt sterbenden Sünder nur ein Vorspiel der ewigen Pein, von der wir schon geredet haben. Und wer vermag es, den Zustand verlorener Seelen zu begreifen, wie er uns in der Offenbarung des Johannes geschildert wird, wo es heißt, der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wohlgemerkt, nicht der Rauch des höllischen Feuers, sondern der Rauch ihrer Qual, ihrer Verzweiflung. Denkt, eine kurze Illustration, denkt euch dieses Haus der Anbetung, diesen Ort, wo wir jetzt hier sitzen, von unten bis oben, brechend voll von sündigen Menschen, von Dieben, Lügnern und Verbrechern aller Art, die im Zustand der Verzweiflung sich selbst anklagen, die Gott lästern, die in Ketten der Finsternis sind. Denkt euch die Unglücklichen in einer unerträglichen Glut von einem ewig aufsteigenden Gas erzeugt, schmachtend. Oh, wir vermögen es nicht, uns dort hinein zu versetzen. Denn den entsetzlichen Stachel der Verdammnis, diese Hoffnungslosigkeit, die kennen wir nicht. In diesem jetzigen Leben, wo wir am Leben sind, da beseelt den Menschen die Hoffnung, und sei sie noch auf Sand gebaut, die Hoffnung. Aber in diesem finsteren Kerker der ewigen Pein wird nie ein Lichtstrahl der Hoffnung hineindringen. Es heißt, der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Von diesem Ort der Schrecken gilt, was der Dichter sagt, Zitat, O Ewigkeit, du Donnerwort, du Schwert, das durch die Seele bohrt, du Anfang ohne Ende. Gott, er hat kein Gnadenwasser erfinden können, um den Rauch ihrer Qual zu dämpfen. Er wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Meine Brüder und Schwestern in dem Herrn, während wir erzittern vor dem Ende der Sünde, der ewigen Pein, lasst uns nicht weniger ängstlich sein und auf ihre Anfänge achten in unseren eigenen Herzen, in unseren Häusern und in unseren Gemeinden. Wie manches geistige Eden hat auch die List des Erzfeindes zerstört. Wo sind sie zu finden? Die 7 Gemeinden von Kleinasien? Jene goldenen Leuchter, unter denen der Herr einst wandelte? Wo ist sie, die erste Gemeinde zu Jerusalem, die wie eine Stadt auf dem Berg eine heilige Feste des Herrn war? Wo ist sie heute? Wo ist jene Gemeinde in Rom, von deren Glauben es in Römer 1, Vers 8 heißt, dass man ihren Glauben in aller Welt rühmte? Keine Spur ist uns geblieben von diesen einst herrlich prangenden Pflanzstätten der Wahrheit. Und auch unser Anfang als eine Gemeinde, meine Geliebten, sie war ein herrlicher. Es war ein herrlicher. Wer aber sagt uns, was ihr Ende sein wird? Oh, ich fürchte, die Welt hat angefangen, sich Geltung zu verschaffen in unserem Heiligtum. Die Sünde hat uns abgebracht von der Einfalt in Christus, von der Eintracht untereinander. Der eine will dieses, der andere will jenes. Und anstatt, dass wir anstatt dass wir den anderen jeglicher den anderen höher achten als uns selbst, denken wir, dass unsere eigene Ansicht maßgebend sein müsste. O lasst uns wachen und beten, dass wir als Gemeinde nicht ein Opfer der Sünde werden. Die Schriftstelle, auf die ich heute unsere Aufmerksamkeit hinzulenken wünsche, sie führt uns zu zwei Gedanken. Das ist erstens, was ist Sünde, und zweitens, wohin führt die Sünde? Erstens, was ist Sünde? Die Beantwortung dieser ersten wichtigen Frage ist leicht zu geben, weil Gott sie in seinem Wort selber gibt. Sünde ist die Übertretung des Gebotes Gottes. Der Apostel Paulus sagte, dass als das Gebot kam, da erwachte die Sünde und durch sie kam die Übertretung. Römer 7. Ich fürchte, es gibt selbst unter den Christen eine Klasse solcher, die von keinem Gesetz wissen wollen. Sie meinen, unter der Gnade zu leben und somit dieser Werke des Gesetzes überhoben zu sein, als für sie nicht mehr gültig. Wer in solcher Weise von der Gnade schwatzt, der kennt ihren wahren, heiligen Charakter nicht. Paulus, der vielleicht mehr wie alle anderen Apostel von der Gnade Gottes spricht und sie rühmt, er gerade ist der Mann, der das Gesetz am höchsten ehrt. Er spricht in Römer 7, Vers 22, ich liebe das Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen. Hört, was? Da ist die Quintessenz des heiligen Gesetzes Gottes. Hört, was da ist, die Quintessenz des heiligen Gesetzes Gottes. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte und von allen Kräften, und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst, wie Simon es heute Morgen schon gesagt hat. In diesen beiden Geboten fassen sich das ganze Gesetz und die Propheten zusammen. Das heilige Gesetz ist also die Basis der ganzen Offenbarung Gottes an die Menschheit. Die Hand Gottes, sie hat es zuerst am Sinai aufgeschrieben, auf die zwei steinernen Tafeln, ein Bild seiner Unwandelbarkeit. Das Gesetz, es ist der bestimmte Ausdruck von Gottes Willen, welcher das wahre Glück seiner Geschöpfe bezweckt. Ja, meine Geliebten, wahre Freiheit, nicht Knechtschaft ist es für das Kind Gottes, sich diesem Gesetz zu unterwerfen. Früher ein Knecht der Sünde und des Fleisches, so ist der Christ nun im Gnadenstande frei von diesem Joch. Er ist ein freier Mensch, denn wen der Sohn frei macht, der ist wahrhaft frei. Und so soll es auf jedem Schritt und Tritt seines Pilgerlebens heißen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Denn er weiß es bestimmt, nur in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes kann der Christ sicher auf diesem Weg, auf dem Lebensweg, der übersät ist mit Gefahren und Versuchungen, sicher voranschreiten. Ein Sich-Hingeben an andere Einflüsse ist für einen Gottesmenschen Sündenknechtschaft. Und jedes Abweichen von der uns im Gesetz gegebenen Richtschnur, es ist Sünde. Es ist und bleibt Sünde. Und die Sünde ist der Leute Verderben. Ist das Gesetz Gottes dem Christen somit ein kostbares, unveräußerliches Eigentum, so liebt er es umso mehr um der lieblichen Verheißung, die daran geknüpft ist. Es heißt, denn nach diesen Tagen, spricht der Herr, will ich mein Gesetz in ihr Herz schreiben. Soweit ich weiß, müsste das ein Zitat aus Jeremia sein, steht jetzt hier nicht dabei. Dieselbe Allmachtshand, die einst auf steinerne Tafeln das heilige Gesetz schrieb, sie soll noch einmal in Tätigkeit gesetzt werden. Er, Gott selbst, will das Gesetz der Liebe zu ihm selbst und zu unserem Nächsten in unsere Herzen schreiben. In dein Herz, in mein Herz, denn es steht geschrieben, und ich will das steinerne Herz wegnehmen aus eurem Leibe und euch ein fleischernes Herz geben. Das steht in Hesekiel 11, Vers 19. Der Herr ist bereit, es zu tun. Willst du ihn gewähren lassen? Hast du ihm dein Herz geöffnet? Kannst du persönlich sprechen, ich liebe das Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen? Betrübt es dich, wenn du den Willen Gottes nicht ausführst? O siehe zu, was du tust. Nur indem du durch die Gnade das Gesetz Gottes hochhältst, kannst du der Heiligung nachjagen. Denn dieses Gesetz ist heilig und daran lässt sich nicht rütteln. Gott hat uns seinen Sohn gesandt zu unserer Erlösung, aber nicht zur Erlösung vom Gesetz an sich, sondern vom Fluch des Gesetzes. Während wir von Natur aus alle wie Schafe in die Irre gehen, wird uns im Gnadenstande das Gesetz Gottes ein Licht auf unserem Weg und unseres Fußes Leuchte. Das ist es, was den Kindern Gottes ihre Seligkeit, ihre Sicherheit verleiht. Und der Grundton einer jeden aus Gott hervorgegangenen Seele ist es, zu sprechen: Rede, Herr, denn dein Knecht hört, wie einst der junge Samuel sprechen sollte. Kommen wir zum zweiten Punkt. Fragen wir nun weiter, wohin führt die Sünde? Wohin führt die Sünde? So ergibt es sich uns die Antwort, sie bringt ein vierfaches Verderben zu Wege. Ein zeitliches, ein ewiges, ein leibliches und ein geistliches. Mit einem Geist und einem Körper, dem Zustand vollkommener Unschuld, in dem die ersten Menschen erschaffen waren, diesem entsprechend würden wir, ihre Nachkommen, noch jetzt glückselig sein, wenn nicht die Sünde dieses heilige Bild Gottes im Menschen zerstört hätte. Aber einmal zerstört, vermochte nichts, es wiederherzustellen, und der von Gott abgefallene Mensch erfiel allem Elend anheim, das unzertrennbar von der Sünde, von dem Abweichen der Gebote Gottes ist. Wir Menschen schreiben das Elend und die Not, die oft über uns hereinbricht, tausenderlei anderen Ursachen zu. Da heißt es, die Frau, die du mir gegeben hast, oder mein Geschäft, oder die äußeren Verhältnisse verschiedener Art, die sind an diesem und jenem Elend schuld. Ha, nein, das ist allein ein uns vom Satan beigebrachter Wahn, eine Lüge des Vaters der Lügen. Gott setzt uns niemals in Verhältnisse, in denen es uns unmöglich wäre, durch seine Gnade, die sich uns darbietet, die Versuchungen zur Sünde zu überwinden. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott ist nicht ein Versucher zum Bösen, er versucht niemand. So drückt es Jakobus aus. Prüfen wir nüchternen Blickes das Leid, was uns und was andere betroffen hat, wir werden es in seinen ersten Ursachen auf die Sünde zurückführen können. Woher das Elend Tausender, die als Wahnsinnige geendet haben? Es waren großenteils solche, die ihre tierische Lust nicht zu bändigen vermochten. Ja, vor denen das Tier mit seinem leitenden Instinkt viel voraus hat. Zahllos sind die Schlachtopfer der Unzucht und der Völlerei. Der unsichere Blick, der wankende Schritt manches früh dahinsiechenden Jünglings, zeugen sie nicht von geheimen Sünden, von denen nach des Apostels Ausspruch es ist, eine Schande, dass man sie nenne? Du hast, o Sünder, deinen Leib nicht betrachtet als einen Tempel, worin sein Heiliger Geist wohnen und regieren soll. Ist nicht vielleicht die Magenschwäche, an der du jetzt leidest und die dich niemals wieder verlassen wird, eine Folge deines frühen Genusses alkoholischer Getränke? Da ist die Sünde der Eitelkeit, die schon so manche Frau ins Verderben geführt hat. Anstatt des Körpers zu pflegen, doch so, dass er nicht geil werde, darbt man es sich am Munde ab, um sich zu schmücken und zu putzen mit den elenden Lumpen, die ja eigentlich nur Zeugnis geben von unserem tiefen Fall. Selbst viele christliche Frauen sind angesteckt worden von der Sünde ihres Geschlechts. Aber so frage ich, sollte es nicht unter die Würde eines Gotteskindes, eines Erben himmlischer Kronen sein, also unter der Würde, nur den äußeren statt den inneren Menschen zu schmücken? Wie viele gefallene Dirnen gibt es, die durch die Sucht zu glänzen bestimmt worden sind und sich so der Unzucht ergeben haben? Wie viele Ungerechtigkeiten, wie viele Diebstähle oder sogar Morde sind hervorgegangen aus dem ungezügelten Verlangen, die Mittel zu besitzen, um groß zu scheinen in den Augen anderer Menschen, anderer armer Menschenkinder. Ist nun das von der Sünde zu Wege gebrachte Unheil für den Leib des Menschen von ein so großes, wie viel schrecklicher offenbart sich nun dieser verderbliche Einfluss der Sünde auf unsere Seele? Auch hier herrscht der Wahnsinn. Auch in der Seele des Menschen hat die Sünde Verwirrung und Unordnung erzeugt. Wo ist heutzutage noch gesunder Menschenverstand zu finden? Wird nicht die Menge von blinder Leidenschaft und von verblendeter Tollkühnheit geleitet? Es liegt eine unendliche Tiefe in dem Wort, das uns von dem vom Teufel Befreiten im Evangelium gesagt wird, von diesem Mann, von dem es heißt in Markus 5, der von den Dämonen besessen war und sich mit Steinen schlug und nicht zu bändigen war, der nachdem Christus zu ihm gekommen ist und ihn geheilt hat und ihn gerettet hat, von seiner Sünde freigemacht hat, dass es dann heißt, er saß zu den Füßen Jesu, vernünftig und bekleidet. Vernünftig und bekleidet. Die Gnade Jesu Christi, sie bringt ein hohes Maß an Vernunft in die Seele. Die Sünde, wo sie die Herrschaft hat, sie erzeugt genau das Gegenteil, die höchste Unvernunft. O Seele, dein seltsames Verfahren, deine Verblendung, von dem dir angebotenen Heil in Christus nichts wissen zu wollen, sie kann nur aus der in dir noch herrschenden Sünde hervorgehen. Wenn du nicht an Christus glaubst, dann bist du verwirrt und verirrt. Du bist in einem Zustand der Verdammung, weil die Sünde das Zepter über dich führt und du unter ihrer Herrschaft nicht anders kannst, als das zu tun, was vor Gott nichts taugt. Oh, erschrecke vor dem Ungeheuer, das bemüht ist, dich zu deinem ewigen Untergang reif zu machen. Erkenne den Feind deines Glücks, den Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht zu verschlingen, wen er mag. Es gibt Tausende, die heute Morgen nicht beabsichtigen, sich der Sünde hinzugeben, aber sie haben keine Macht über sich selbst. Ihr Verstand sagt ihnen, du stürzt dich ins Unglück, wenn du dieses oder jenes tust. Doch ehe es Mitternacht sein wird, werden sie, hingerissen von ihrer Lust, eine Beute der Sünde geworden sein. Es ist entsetzlich, die Sünde also in ihrem zerstörerischen Einflüssen schon hier auf der Erde zu erblicken. Aber das große Leidensdrama dieser Zeit, es wird seinen Gipfelpunkt finden in der letzten schrecklichen Szene, mit der es enden wird. Denn schließlich folgt auf die Sünde das Gericht. Wir werden alle Rechenschaft geben müssen, dem, der bereit ist zu richten, die Lebenden und die Toten. Wir werden Rechenschaft ablegen müssen über den Hochverrat, den wir begangen haben an unseren Körpern und unseren unsterblichen Seelen und über den Widerstand, den wir geleistet haben gegen Gott, der ein unbestrittenes Recht hat auf unsere Liebe und unseren Gehorsam. Ja, herzergreifend ist das Ende der Sünder nach der Schrift. Dort heißt es, dann werden sie anfangen und sagen zu den Bergen, fallt über uns, und zu den Hügeln, bedeckt uns. Und das Wort des Herrn in Beziehung auf diese, wie unerbittlich streng, wird es heißen, diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrschen sollte, bringt sie her zu mir und erwürgt sie. Welche gewaltige Scheidung wird dann stattfinden zwischen denen, in welchen die Sünde fortgeherrscht hat zum Tode, und zwischen denen, die durch die Macht der Gnade sie überwunden haben zum ewigen Leben. Es wird sich zwischen ihnen eine unüberwindbare Kluft auftun. Hier zu Gottes Rechten die selige Schar der Erlösten und dort die Menge der Verlorenen, die nun den vollen Lohn der Sünde, die ihnen schon hier auf der Erde so viel Elend bereitet hat, erhalten werden. O, glaube es, liebe Seele, glaube es, die Sünde macht dich hier schon unselig und raubt dir den Himmel jenseits. Suche die Ursache deines Unglücks, nicht länger in deiner Umgebung und deinen Verhältnissen, denn Gott setzt keinen Menschen in Verhältnisse, in denen er notwendigerweise sündigen muss. Es gibt keine Stellung im Leben, in der du die Sünde nicht beherrschen und ein Erbe des Himmels werden kannst. Die Lockungen und Versuchungen mögen dir den Weg zum Himmel erschweren, aber versperren können sie ihn dir nur, wenn du darein einwilligst. O, ergreife den Harnisch Gottes, den Panzer des Glaubens, und du wirst nicht erliegen, sondern obsiegen im Kampfe. Millionen vor dem Thron Gottes bekunden es, dass sie durch das Blut Jesu mehr als Überwinder geworden sind. Auf denn, heißt es in einem Zitat hier, auf denn, Mitgenosse, geht mutig durch die kurze Wüste, seht auf Jesum, wacht und fleht, dass Gott selbst zum Kampf euch rüste. Der im Schwachen mächtig ist, gibt uns Sieg durch Jesum Christ. O, du zaudernder Sünder, eile, eile und errette deine Seele. Sprich im Namen des Herrn. Die Sünde, die immer da vor der Tür lauert, sie soll nicht Eingang finden. Ich will zu meinem Vater gehen und will zu ihm sprechen, Vater, ich habe gesündigt in den Himmeln und vor dir. Ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Sprich so und du wirst Vergebung finden und Friede wird dir zuteil werden. So lasst uns allesamt, Geliebte, die Sünde hassen und meiden. Diese Sünde, die unseren Heiland Jesus Christus an das Kreuz gebracht hat. Lasst uns durch einen gottseligen Wandel, einen gottwohlgefälligen Wandel, den Sündern um uns her die Tugenden dessen verkündigen, der uns berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht und bestrebt sein, durch Wort und durch Tat der Sünde entgegenzuwirken, so viel wir können, und Sünder für den Himmel zu gewinnen. Dazu schenke uns der Herr seinen mächtigen Beistand. Amen.